Ja, herzlich willkommen. Wir befinden uns hier zum Bildtalk im schönen Burlading in Baden-Württemberg bei der Firma Trigema. Und ich begrüße bei mir Bonita Grupp und Wolfgang Junior Grupp. Und Diana Kassal, meine liebe Kollegin, mit der ich das Interview gemeinsam mache. Ja, fangen wir mit der ersten Frage an. Frau Grupp, was gab es denn bei Ihnen heute Morgen zum Frühstück? War es ein Brötchen mit dem Honig der Trigema-Bienen?
Nein, den Honig gab's, ja. Aber den gab's eher in Form von Müsli. Also wir mischen auch immer in unserem Müsli jeden Morgen etwas Honig rein.
Von den Trigema-Bienen tatsächlich?
Genau, natürlich ja. Immer aus ja. Eigener Herstellung.
Wie kam das zu den Bienen eigentlich? Also das fand ich irgendwie interessant. Ich habe geguckt im Onlineshop und sah Honig. Das hat ja erstmal nicht so viel mit Textilien zu tun.
Gut, wir sind ja hier zunächst mal auf dem Land natürlich hier auf der Schwäbischen Alb. Mhm. Das heißt, hier gibt es viele schöne Wiesenblumen und Wald natürlich für die Bienen. Und dadurch, dass wir ja auch einen großen Wert auf Nachhaltigkeit setzen bei uns im Unternehmen, war das ein weiterer Punkt, wo wir natürlich, als Unternehmen die Nachhaltigkeit leben können, aber gleichzeitig auch ein nettes internes Projekt gestalten können. Mhm. Und meine Mutter war ehrlich gesagt immer sehr dafür, dass wir Bienen halten. Und so hat sie das letztes Jahr verwirklicht.
Mhm. Und gibt es dann Bienenpaten? Jemand, der sich dauerhaft drum kümmert oder rotiert das?
Genau, es gibt eine kleine Gruppe von Mitarbeitern und Azubis, die sich immer um die Bienen kümmern.
Mhm. Okay.
Wie viele Bienenstöcke haben Sie denn?
Ich glaube, mittlerweile sind es 4. Ja, genau. Also die Produktion wächst stetig.
Sehr gut. Beim Thema Nachhaltigkeit, wenn ich auch mal fragen darf. Sie haben kompostierbare T-Shirts, habe ich gesehen, und Sie arbeiten an wiederverwertbaren Verpackungen, ist das richtig? Oder?
Genau, also wir, Nachhaltigkeit hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns, nicht nur im Produkt oder auch in der Verpackung, sondern in der kompletten Produktionskette. Also wir sehen auch im Designpart auch Nachhaltigkeit wichtig, plus in der Produktion und dann natürlich auch im Point of Sale und im Produkt. Wir sagen aber auch nicht nur, weil es Cradle to Cradle zertifiziert ist oder auch aus recyceltem Materialien produziert ist, ein Teil. Wir sagen, alle unsere Teile sind nachhaltig, weil wir hier versuchen, regional zu produzieren und dafür auch versuchen, das ehrlichste T-Shirt herzustellen in jeglicher Weise, wo Nachhaltigkeit einen sehr großen Teil drin spielt. Und deswegen sagen wir immer, Nachhaltigkeit ist in unserer DNA.
Gibt es da Kunden, die irgendwie sich wundern, warum dann das T-Shirt in so einer Plastiktüte ankommt? Denken, das kommt, das im Karton, das vielleicht gepflegter ankommt, besser gefaltet?
Das fragen sich auch Leute, ja. Aber das haben wir auch erst jetzt letztens auch nochmal analysiert und haben gesagt, wir nehmen nicht Plastik, weil wir meinen, irgendwie es ist günstiger, sondern weil man einfach aktuell es noch so ist, dass die Plastikvariante oder aus recyceltem Altplastik einfach nachhaltiger ist wie die Papiertüte und gleichzeitig auch praktischer ist. Und deswegen, und da versuchen wir das aber auch zu kommunizieren unseren Kunden durch Videos, warum wir das machen. Und somit, aber wir kriegen immer wieder diese Fragen, aber die versuchen wir dann somit zu erläutern, dass wir sagen, okay, hier, das ist der Grund, weil man es einfach 7-mal mehr nutzen kann und somit die CO2-Bilanz in der ganzen Produktion für eine Plastiktüte aus recyceltem Altplastik einfach aktuell noch besser ist.
Mhm. Und Bonita Grupp, Sie sind für den E-Commerce-Bereich ja zuständig. Wie viele Retouren bekommen Sie denn? Gibt es Kunden, die sagen, da ist der Knopf jetzt abgeflogen oder die Naht rippelt auf, ich möchte es nicht mehr haben, ich möchte ein neues Shirt oder neue Hose bekommen von Ihnen?
Also im Vergleich zur Modebranche dürfen wir uns über eine sehr niedrige Retourenquote freuen, denn wir liegen circa bei 16%. Aber da muss ich sagen, natürlich, wenn Kunden was zurückschicken, bessern wir auch gerne nach. Es kann immer mal sein, ich meine, es ist ein Handarbeitprodukt, dass die Naht sich öffnet, dass ein Knopf abgeht, aber hier bessern wir auch gerne nach. Aber wir gehören nicht zu denen, die dann sagen, okay, wir erneuern gleich das Produkt und geben ein neues, denn wir sind ja Hersteller, wir sind für unsere eigenen Produkte zuständig. Ja. Wissen natürlich auch, es ist natürlich wichtig, dass uns die Kunden das mitteilen, damit wir auch den Produktionsfluss verbessern können in dem Bereich, wenn es da mal zu vielleicht Problemen kommen könnte. Aber an sich sagen wir, es ist ja auch für die Nachhaltigkeit des Produkts. Also wir legen sehr großen Wert darauf, dass unsere Produkte lange halten. Und da kann man natürlich mal immer wieder auch was nachbessern, aber sie sollten auf keinen Fall auf dem Müll landen.
Ja, okay. Und können Sie bei sich selber auch eine Naht nachbessern, wenn bei Ihnen ein T-Shirt mal kaputt geht?
Legen da Sie da muss Hand ich sagen, an? Da sind meine handwerklichen Fähigkeiten leider nicht so weit fortgeschritten.
Gut, aber da helfen mir vielleicht die ein oder andere Näherin, könnte dann aushelfen.
Genau, also zum Glück habe ich ja viele helfende Hände vor Ort.
Okay, super.
zum Standort Deutschland gibt es ja jetzt immer diese Diskussion, ob sich, also viele Unternehmen sagen, sie können hier in Deutschland nicht mehr bleiben oder sozusagen konkurrenzfähig produzieren. Wie machen Sie denn das? Was machen Sie denn anders als andere Unternehmen, dass Sie wirklich komplett, Sie sagen ja, in Deutschland produzieren, Baumwolle, meine ich, kommt maximal aus der EU, also aus Griechenland und so. Was ist Ihr Geheimnis sozusagen? Was machen Sie anders als andere, dass es bei Ihnen funktioniert?
Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir hochqualitative Produkte mit Werten dahinter produzieren und nicht auf Masse gehen. Und dann funktioniert auch eine Produktion in Deutschland. Wir müssen gucken, dass wir die Prozesse optimieren, dass wir neue Technologien nutzen und die dann auch ins Produkt natürlich mit einbringen und nicht auf Preiswettbewerb gehen, sondern auf Qualität und Langlebigkeit. Und dann kann man unserer Meinung nach auch ein T-Shirt, Poloshirt oder in unserer Branche, wo wir ja eigentlich im Textil Niedrigpreis sind. Also wir sind ja ursprünglich aus der Unterwäsche, machen jetzt T-Shirts, Poloshirts, Sweatshirts, aber das ist ja jetzt nicht der hochpreisige Bereich, aber wir sind auch der Meinung, dass in dem Bereich es auch noch geht. Jedoch muss man mit anderen Werten außer dem Preis arbeiten. Und deswegen sind wir der vollen Überzeugung, dass eine Produktion in Deutschland auch langfristig möglich ist, wenn man immer so rationell und qualitativ hochwertig wie möglich produziert.
Das könnte ja sein, dass man kann, klar kann man in Deutschland produzieren, aber die Fachkräfte, die sind ja hier und da, zumindest hört man das, nicht vorhanden. Wie geht Ihnen das damit? Sie haben, glaube ich, auch viele Flüchtlinge damals aufgenommen, aber sind hier beschäftigt. Wie lösen Sie das Thema Personal?
Genau, wir haben bei 1200 Mitarbeitern über 40 Nationen, die hier bei uns arbeiten und haben hier natürlich auch, ja, sage ich mal, einige Geflüchtete, mittlerweile knapp 70 eingestellt, weil aus den Geflüchteten, aus den Ländern, die betroffen waren, wie Syrien zum Beispiel, Aleppo war eine große Textilregion. Das heißt, da kamen natürlich viele Personen mit diesem Textil-Know-how, das leider nicht mehr so verbreitet ist in Deutschland, nachdem ja die Arbeitsplätze in dem Bereich stark zurückgegangen sind in den letzten Jahrzehnten. Konnten wir da natürlich von dem Know-how profitieren und das natürlich einsetzen. Also da wurden uns auch Personen aus ganz Deutschland vermittelt.
Stimmt es eigentlich, dass Sie mehr männliche Näher dann dadurch haben als Frauen?
Nein, das nicht. Okay. Also die Konfektion, das Nähen war immer schon eine frauendominierte Branche bei uns. Also wir haben insgesamt bei uns im Unternehmen auch über 80% Frauenanteil. Okay. Und bis zur Flüchtlingskrise war es auch eine reine Frauendomäne, sage ich mal. Und jetzt seitdem haben wir ca. 10% Männer in diesem Bereich, weil es in den anderen Ländern einfach für Männer üblich war, zu nähen.
Wenn ich da noch kurz einhaken darf, also das ist sicherlich eines unserer großen Herausforderungen, der Arbeitskräftemangel. Nur den sehen wir ja schon die letzten Jahre kommen und deswegen gilt es, kontinuierlich daran zu arbeiten, wie können wir das optimieren. Das geht einmal durch eine andere Anwerbungspolitik, die wir fahren, also dass wir deutlich breiter auch uns die Ausschreibungen machen, um Personal zu finden, auch Integration deutlich mehr auch helfen bei der Integration, auch beispielhaft hier auch Wohnungen zur Verfügung stellen, sondern sagen, wir bekommen die Personen, das ist der eine. Und der zweite Teil ist, dass wir natürlich auch in Automatisierung investieren, ob das klappen wird oder nicht. Aber das brauchen wir für die Zukunft, damit wir hier produzieren können. Deswegen meinte ich vorher, dass wir die neuesten Technologien hier auch brauchen. Dann ist es auch noch möglich. Nur wir müssen natürlich den Wandel der Zeit rechtzeitig da auch erkennen. Und wir sehen das Problem und das Problem wird auch in den nächsten 5 Jahren deutlich stärker sein. Und da müssen wir aber rechtzeitig entgegenwirken und gucken eben, wie können wir hier trotzdem produzieren.
Wo Sie gerade sagen, Automatisierung. Es gibt ja jetzt wenig Textilfirmen noch, die in Deutschland produzieren. Wo bekommen Sie Maschinen dann her? Wer produziert dann die, sag ich mal, Nähmaschinen in industrieller Herstellung? Es gibt da sicherlich, müsste besondere Maschinen geben. Wo bekommen Sie die her?
Also
Sie
die auch aus Deutschland kommen, nee, also wir haben, gut, wir haben Nähmaschinenhändler, die aus Deutschland kommen auch. Die kommen auch oft, viele sind aus Japan, viele Maschinen, die wir jetzt haben in unserem Bereich, aber ehrlicherweise weltweit. Und gerade aber im Automatisierungsbereich arbeiten wir einmal mit unseren bestehenden Maschinenlieferanten zusammen. Da geht es auch um Teilautomatisierung, einfach nur ein Teil, damit wir weniger Personen für gewisse Produkte brauchen. Und das Zweite ist auch, dass wir da kooperieren wir auch mit Entwicklungsfirmen, wo wir auch selbst in die Entwicklung investieren, plus Startups. Und die sitzen überall. Also wir sind mit Amerika in Kontakt oder auch Österreich ist auch ein Startup, wo wir zusammenarbeiten, wo wir einfach dieses Thema forcieren.
Sie hat Startups sagen, wie viel haben Sie denn in Startups investiert? In welchem Bereich befindet sich das, bewegt sich das?
Also im Startup-Bereich sind wir jetzt erst seit neuestem, wo wir jetzt nicht direkt in Startups investieren, sondern in das Produkt schlussendlich, das wir bekommen, also die Maschine. Aber wir haben im sechsstelligen Bereich schon investiert in Automation.
Und was Sie gerade sagten, Sie helfen auch mit Wohnraum. Wie gibt es hier viele Wohnungen? Deutschlandweit gibt es da eigentlich eher zu wenig Wohnraum.
Genau, also wir sind hier leider auch vom Wohnraummangel betroffen. Das heißt, wir bieten hier natürlich, sage ich mal, WGs für die Mitarbeiter an, die eben auch aus ganz Deutschland zu uns kommen oder aus dem Ausland. Aber wir sind jetzt mittlerweile auch dran, eigene Tiny-Häuser zu bauen, um diesem Wohnraummangel entgegenzuwirken.
Ja. Und wo werden die dann aufgebaut, die Tiny-Houses?
Hier in der Umgebung von der Firma, ja. Also auch aus dem Werksgelände teilweise.
Also wohnt man dann im Garten der Familie Grupp quasi?
Im Garten der Firma Trigema, ja.
Okay, gut, alles klar.
Gilt ja noch die Garantie, die ihr Papa auch mal gegeben hatte, dass jeder Mitarbeiter seinen Nachwuchs sozusagen hier bei Trigema unterbringen kann? Ich sage jetzt mal, dass man, wenn meine Mutter hier arbeitet, kann ich hier auch theoretisch im Unternehmen anfangen. Ist das auch eine Lösung, Fachkräftemangel vorzubeugen?
Die gibt es noch, selbstverständlich. Also wir stehen dazu, dass wir sagen, jedes Mitarbeiterkind kriegt bei uns auch einen Arbeitsplatz. Es ist nur, muss man ganz ehrlich sagen, es ist nicht mehr, wie soll ich sagen, so ein attraktiver Wert wie früher, weil heutzutage sind wir fast in einer Vollbeschäftigung in Deutschland. Jeder findet einen Job. Das war eher zu einer Zeit interessant, wo einfach eine große Arbeitslosenquote auch gab. Deswegen ist das jetzt, garantieren wir es trotzdem noch, aber das ist nicht mehr der Wert, der aktuell im Vordergrund steht, sondern aktuell sind eher Themen wie Nachhaltigkeit, die wichtiger oder die den Leuten wichtiger sind, auch eher genau wie Fachkräftemangel, von dem wir gesprochen haben, wie kriegen wir überhaupt Leute und nicht müssen theoretisch Leute einstellen, die sonst keinen Job finden. Also wir würden das gerne machen. Also ich glaube, das hat sich so ein bisschen in der Vergangenheit geschiftet, dass das ein Wert war, der früher deutlich mehr Stellenwert hatte wie aktuell. Vielleicht kommt aber auch wieder die Zeit, wo sich das wieder ändern wird.
Früher war es die Arbeitsplatzgarantie, die Ihr Vater ausgesprochen hat. Jetzt gibt's ja auch Bestrebungen oder viele wünschen sich, ins Homeoffice gehen zu können. Wie sieht das bei Ihnen aus? Ist das nicht auch etwas, was attraktiv als Arbeitgeber macht?
Es ist so, dass wir bei 1200 Mitarbeitern ja nur 40 Mitarbeiter in der Verwaltung haben. Das heißt, die meisten Arbeitskräfte können leider also per se vom Job her schon nicht ins Homeoffice, weil die Nähmaschine unter die Maschine hier ja vor Ort steht. Ja. Natürlich ist es nicht so, dass wir nicht gar kein Homeoffice anbieten, sondern wir haben dann natürlich schon bei Bedarf bieten wir es auch an. Aber dadurch, dass wir natürlich hier so ein eng gestricktes Team sind und die Verwaltung mit, sag ich mal, circa 40 Mitarbeitern und Mitarbeitern von hier vor Ort regeln und in diversen Bereichen unterwegs sind, sagen wir natürlich, der Teamgedanke ist für uns natürlich auch, das zählt. Aber wenn es natürlich gewisse Bedürfnisse für Homeoffice gibt, haben wir da noch nie widersprochen.
Ja, okay, aber die Nähmaschine mit nach Hause nehmen, das ist...
Das geht natürlich nicht und wir leben von der Flexibilität, die wir hier vor Ort haben. Und das heißt, da müssen wir einfach gucken, wie können wir den Mehrwert auch für gerade die gewerblichen Berufe, wo es eben nicht möglich ist, stärken.
Ah ja. Es mag es aber mal wieder geben. Wir hatten früher typische Heimarbeit. Das war nichts anderes wie Homeoffice. Da hatte man eben die Haushaltsnähmaschine zu Hause. Und man hat, es war weit vor unserer Zeit, aber da hat man mit einem Bus einfach die Ware an die einzelnen Haushalte gebracht. Man hat die Sachen genäht und dann wieder am nächsten Tag oder ein paar Tage später abgeholt. Das war ja nichts anderes. Vielleicht kommt irgendwann mal wieder eine Zeit, dass wir sagen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, gibt's wieder solche Methoden. Heutzutage sind die Maschinen einfach so kompliziert geworden, dass es eben nicht mehr geht. Man kann es nicht mit der Haushaltsmaschine machen. Aber dann wären wir durchaus offen, auch das wieder anzubieten, weil am Ende muss, sage ich mal, die Produktivität und die Leistung dahinter stimmen.
Ja, wo wir gerade beim Nähen sind, beim Produkt. Wer trägt dann eigentlich mehr Trigema von Ihnen?
Die Frage hatten wir letztens schon mal. Ah, okay. Wir sind, glaube ich, hingekommen, dass ich etwas mehr trage, aber ist wahrscheinlich recht ausgeglichen.
Ja, aber was ist jetzt, ist das Hemd von Trigema, was Sie anhaben zum Beispiel?
Nee, das Hemd ist nicht von Trigema, weil wir keine Webstoffsachen machen, sondern nur elastische Stoffe, also Rundstrickwarentextilien. Ja. Und deswegen ist jetzt das Hemd heute nicht von Trigema.
Aber ist es eine Idee, die Produktionslinie auszuweiten? Oder gibt es da Überlegungen, neue Produkte mit aufzunehmen ins Sortiment?
Also das Weben ist eben ein ganz anderer Produktionsschritt. Und da wir einfach hier, wie die meisten Firmen, die es hier ursprünglich auch gab, aus dem Rundstrickbereich kommen, ist es für uns eine andere Produktsparte, in die wir uns, glaube ich, wenn wir es selber produzieren wollen, nicht ausweiten.
Ah, okay.
Ja.
Und Sie führen jetzt gemeinsam das Unternehmen, ne? Das ist richtig so.
Richtig.
Wie ist denn das? Also gab es das jetzt schon mal, dass Sie nicht einer Meinung waren? Wer entscheidet dann? Also was machen Sie dann? Bei zwei Leuten ist es ja schwierig sozusagen dann zu entscheiden, wer jetzt das Sagen hat oder nicht. Oder haben Sie da irgendeine Strategie, die Sie anwenden?
also wir sind uns öfters mal nicht einer Meinung. Und das ist auch gut so, weil wir auch sagen, irgendwie das der Diskurs in dem ist ja auch wichtig, damit man auch mal so eine andere Seite sieht. Und das, ich glaube, wir haben uns einfach nur zum Ziel gesetzt, dass wir mit einer Meinung aus dem Raum gehen. Und das und da finden wir bis jetzt immer sehr gut auch einen Kompromiss. Also wir sind oft auch einer Meinung und manchmal eben nicht. Und dann finden wir aber, glaube ich, wir zusammen da auch einen guten Kompromiss und sagen, so machen wir es. Wir beide sind uns aber, glaube ich, auch bewusst, dass wir jetzt auch es nicht besser wissen wie der andere. Und manchmal muss man einfach Entscheidungen treffen aus dem Gefühl raus und sagt, das machen wir jetzt einfach so. Und danach lernen wir daraus, wenn es nicht so gut war. Und ich glaube, da vertrauen wir uns beide sehr stark, dass wir sagen, da hatten wir bis jetzt noch keine Probleme.
Mhm. Wer ist derjenige, der dann sagt, jetzt machen wir es so? Sind das dann eher Sie, oder?
Wir haben es auch abteilungstechnisch so ein bisschen aufgeteilt, okay. Dass man sagt, okay, gut, wenn meine Schwester im E-Commerce-Bereich eben sagt, gut, dann ist es so, dann sage ich ihm, okay, da hat sie die Entscheidung drin. Und wenn es dann eher, sage ich mal, um den technischen Bereich jetzt beispielhaft geht, Produktion, dann, glaube ich, vertraut sie mir auch und sagt eben, okay, dann machen wir es eben so, wenn du das so meinst. Und das hat sich ganz gut eingespielt. Das darf man sich jetzt auch nicht, wir sind nicht so groß, das ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass es da Riesendiskussionen dann immer gibt.
Weil Sie gerade sagten, man entscheidet dann manchmal aus dem Gefühl raus. Wie viel Bauchgefühl braucht denn eine gute Unternehmensführung?
Also ich glaube, es ist schon, je nachdem, man kann ja nicht immer alles sofort mit Zahlen belegen. Mhm. Und oft drängt ja dann auch die Zeit. Das heißt, man muss teilweise schon auch auf sein Bauchgefühl hören. Ja.
Ja. Und Bauchgefühl, was wir gelesen haben bei Ihnen, Sie haben ins Poesiealbum, Herr Grupp Junior, immer reingeschrieben, ich will mal Chef von Trigema werden. Stimmt das?
Das stimmt.
Ja?
Das könnte ich sogar auch beweisen.
Okay, haben Sie es noch verziert mit irgendeinem Blümchen oder sowas? Oder?
Ja, sicherlich. Also es waren ja immer wieder so ein paar Poesiealben. Also das, ja, das war irgendwann mal mit drin. Ne?
Ja.
Und das war auch eine Bauchrausentscheidung. Ja. Die war sicherlich nicht fundiert getroffen, aber hat man aber so gemacht.
Und bei Ihnen, Frau Grupp, was haben Sie da reingeschrieben?
Oh, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich hatte jetzt nie irgendwie, also Chefin von Trigema hatte ich nicht drin stehen. aber ich glaube, ich hatte oft auch so kreative Sachen. Ich habe gern gebacken und so, also solche Themen dann eher reingeschrieben. Ja.
Ich habe gesehen, dass Sie sich auch in der Kommunalpolitik engagieren. Ist das richtig?
Genau.
Ist das so sozusagen was Sie vielleicht hauptberuflich irgendwann machen möchten? Oder ist das
eine neue Kreisrätin?
Ja, wirklich. Ja. Also das ist eher zufällig passiert. Und also ich muss sagen, ich habe mich immer schon für den Bereich interessiert. Aber also aktuell, sage ich mal, belasse ich es auf der kommunalen Ebene und lasse es einfach, ich muss ja erst mal reinkommen in die Stelle. Ich weiß nicht, was ich nicht da eingelassen habe. Ich bin mal gespannt.
Mhm. Also Sie sind jetzt Kreisrätin? Oder
genau, also aber erst ab September. Mhm. Ja. Und deshalb, ich denke, es ist spannend, es ist auch wichtig, dass einfach unsere Region, ich meine, wir sind ja als Firma allein mit hier im Landkreis mit zwei Betrieben oder zwei Werken, sage ich mal, vertreten. Wir haben die meisten Arbeitskräfte hier. Das heißt, es ist ja auch ein Bestreben für uns, die Region weiterhin attraktiv zu halten. Und ich denke, so waren wir uns alle einig, als ich mich für die Stelle beworben habe. Wir können uns nicht immer, sage ich mal, nur über die Politik beschweren, sondern wenn, dann müssen wir eben auch gucken, wie wir vielleicht selber ein Zeichen setzen können oder uns aktiv einbringen können, damit wir einfach auch das, was, sag ich mal, Deutschland seit Jahrzehnten ausmacht, weiterführen können und eben, wie gesagt, auch den Wirtschaftsstandort hier attraktiv halten können.
Und gibt es schon was auf der Agenda, was Sie unbedingt ändern wollen oder wo Sie sagen, das läuft bei uns überhaupt nicht gut in Deutschland in der Politik? Das würde ich, wenn ich jetzt, ich weiß, Kreisrätin ist halt sozusagen, aber wenn Sie die Möglichkeit hätten, dass Sie sagen, das muss ich unbedingt ändern, das geht gar nicht.
Ich glaube, ein Thema, aber das kann ich jetzt natürlich auf der Ebene nicht ändern, aber das hört man ja von vielen Stellen, ist natürlich die Bürokratie, die mittlerweile ins Unermessliche gewachsen ist und die natürlich auch unseren Wirtschaftsfortschritt hindert.
Bei der Bürokratie, da sieht man bei Ihnen auf dem Schreibtisch, Herr Grupp, da ist wenig Papier. Wenn wir reinkamen, bei Ihrem Vater sehen wir noch sehr viel Papier. Sparen Sie das Papier ein, was Ihr Vater noch ausdruckt?
Ja, ich glaube, das ist sicherlich eine andere Arbeitsweise, dass ich einfach deutlich mehr bei mir am Laptop habe oder am iPad und das einfach, ich glaube, es ist einfach eine andere Arbeitsweise und da ist man auch mobiler und man arbeitet von vielen verschiedenen Standorten aus und deswegen ist es, glaube ich, ist einfach eine andere Arbeitsweise. Aber es hat nicht aus schwäbischen Sparsamkeitsgründen ist das nicht der Fall.
Was haben Sie denn noch neu gemacht, seitdem Sie jetzt das Ruder übernommen haben? Wo zeigen sich schon erste Änderungen?
Gut, also ich glaube, wir müssen ja immer mit der Zeit gehen und auch die letzten 10 Jahre, in denen wir schon im Unternehmen waren, gab es natürlich immer wieder Neuerungen, die von meinem Bruder, von mir oder auch von anderen kamen. Aber es gibt natürlich gewisse Themen, die wir mittlerweile angehen müssen. Eins ist natürlich die Marketingstrategie nochmal etwas anpassen und da sind wir gerade mittendrin, ja.
Ja. Apropos Marketingstrategie, das ist ein gutes Stichwort. Wir kamen hier rein und es wurde Kaffee serviert in einer, sag ich mal, affenstarken Tasse. Da stand drauf Hallo Fans in Gold mit dem Trigema-Affen. Warum hat der Affe denn eigentlich gar keinen eigenen TikTok-Account? Könnte der nicht Tassen verlosen, die personalisieren? Dann steht da nicht Hallo Fans drauf, sondern Hallo Bonita oder wer auch immer. Gibt es da Überlegungen in die Richtung?
Also es gibt Überlegungen in dieser Art. Natürlich ist es so, unser Affe ist digital. Ja? Das heißt, wir müssen auch mal gucken, wie wir ihn eben einsetzen können. Es ist ja kein echtes Tier mehr seit vielen Jahren nun. Und da gibt es diverse Überlegungen. Und da können wir dann ab Herbst, wird dann jeder hier auch mehr sehen in dem Bereich.
Es wurde ja im Werbespot angekündigt, dass es eine neue Rolle für den Affen gibt. Was könnte das denn sein?
Das verraten wir jetzt nicht im Vollen hier, aber der hat eine neue Rolle, wird kommen. Und er entwickelt sich weiter. Er geht vom Tagesschausprecher, hat er jetzt einen neuen Job in Anführungsstrichen oder eine neue Aufgabe, würde ich es mal nennen, die sicherlich einfach auch breiter einsetzbar ist. Beispiel, was jetzt gerade auch gebracht wurde, ob es TikTok ist oder dann auch auf Social Media generell, wo wir einfach den Affen sogar noch ein bisschen ausbauen wie jetzt und breiter nutzen können. Und da sind wir gerade am letzten Feinschliffen und wie gesagt, wird dann im Herbst bei uns gelauncht werden.
Wir sind gespannt sozusagen. Ja. ich habe gesehen, dass es, wie gesagt, neben den Tassen gibt es ja auch anderen Merch sozusagen zum Affen, T-Shirts und so. Ist es vielleicht eins Ihrer erfolgreichsten Produkte dann, alles mit dem Affen? Oder welches ist Ihr erfolgreichstes Produkt? Haben Sie sowas, wo Sie sagen, das ist unser Top-Seller?
Also natürlich haben wir, also die Affenprodukte werden auch gerne gekauft, aber unser Top-Top-Seller ist natürlich das klassische T-Shirt, für das wir auch bekannt sind. Ja.
Und gibt es auch irgendwas, wo Sie sagen, oh Gott, das war der größte Flop, wer die Idee hatte, das lief gar nicht gut oder so, wo Sie begeistert waren vielleicht oder wird wahrscheinlich auch vor Ihrer Zeit gewesen sein, aber wo Sie sagen, das war keine gute Idee?
Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, es gibt immer, ja, also so ein bisschen, wir haben ja eine große Artikelvielfalt, da gibt es immer Dinge, wo wir denken, okay, das läuft jetzt gut und dann am Ende irgendwie läuft es nicht so. Da sind wir flexibel, schlussendlich arbeiten wir da sehr viel mit Daten zusammen und es gibt auch Teile in unserer Kollektion, die würden wir sicherlich selber so jetzt nicht tragen, aber sie laufen und dann sagen wir einfach, okay, gut, wir machen das, was der Konsument will, das ist wichtig und das machen wir durch große Datenanalysen, gucken wir uns einfach an, Verkaufszahlen auch oder auch Trends im Markt, da versuchen wir natürlich dann das zu produzieren, was der Kunde am Ende will und da gibt's immer Artikel, wo wir denken, okay, das funktioniert gut. Und dann gibt es Artikel, die nicht so gut funktionieren. Beispielhaft, wir hatten auch während der Corona-Zeit, wir hatten ein Affen-T-Shirt, da stand dran, machen, tun, irgendwie, also drei Wörter. Und das hat dann irgendwie nachdem wir Masken sehr schnell produziert haben, hat dieses eine T-Shirt, wo da so machen drauf stand mit dem Affe, und wir haben den immer Sträflingsaffe genannt, weil der so ein gestreiftes T-Shirt drauf hatte, das war auf einmal so das Boomer-T-Shirt, das ist ja ohne Ende da verkauft. Und das sind dann eben immer so Zufallsprodukte, wo wir dann immer mal mehr sind. Und bei anderen, wo man es da gar nicht erwartet hat und bei anderen, wo man es eher erwarten würde, die sind dann nicht so. Also das ist, glaube ich, eine ganz normale Abwägung.
Da haben wir auch den Vorteil, dadurch, dass wir hier alles vor Ort produzieren, können wir eben sehr schnell darauf reagieren. Wenn wir merken, das Produkt läuft stark, dann können wir es schnell nachproduzieren. Oder wenn wir auch merken, okay, das Produkt läuft jetzt vielleicht nicht so, wie wir es erwartet hätten, müssen wir es dann eben auch nicht mehr nachproduzieren, haben aber dadurch auch keinen Overstock. Also wir haben eigentlich nie Artikel, die wir irgendwie entsorgen müssen. Wenn wir auch Anrufe bekommen oder Anfragen bekommen, können Sie uns Overstock irgendwie günstig liefern oder so, gibt es bei uns nicht. Also das sind wir erstens schwäbisch veranlagt, wir produzieren das, was läuft und wir können eben sehr flexibel auf den Markt reagieren und dadurch natürlich gut die Produktion auch steuern.
Das ist ganz spannend, ich hatte gesehen, dass Sie irgendwann mal vor Jahren noch, das war unter Ihrem Vater, für Marc Spitz zu den Olympischen Spielen so eine Badehose produziert hatten oder so. Jetzt sind ja wieder Olympische Spiele, ist irgendwas geplant, neues Sport, Sponsoring oder so. Ich habe gesehen, Sie haben auch oft früher Fußballvereine gesponsert und so, ist irgendwas in der Pipeline oder wo Sie sagen?
Aber die Marc Spitzhose kann man aktuell erwerben. Wirklich? Online bei uns. Ja, wir haben die wieder aufgesetzt, so als Erinnerung haben wir das jetzt wieder rausgebracht, diese Marc Spitz Badehose. Ja. Also die kann man bei uns im Onlineshop aktuell so machen. Wir haben immer so kleinere Aktionen, wo einfach da eine Geschichte, vor allem auch eine Story drumherum erzählt werden kann, wo dann auch so ein bisschen einen persönlichen Mehrwert geben.
Aber so ein Sportsponsoring jetzt neu ist nicht geplant?
Nee, das ist jetzt, sage ich mal, in der Marketingstrategie, sage ich mal, nicht mit drin, dass wir wieder ins Sportsponsoring gehen. Das ist dominiert von den sehr großen Sportmarken, die einfach auch eine andere Ausrichtung haben, weil die nicht selbst Produzent sind und somit können die einfach deutlich mehr Produkte auch machen. Wir sind ja immer beschränkt auch, also beim Sportsponsoring, dass sie sagen, wir könnten jetzt das T-Shirt und die Hose machen, aber beispielsweise die Socken beim Fußball nicht. Und gleichzeitig ist heutzutage nicht mehr so, dass auch wenn wir nur die Werbung drauf machen würden, das wollte kein, also der Ausstatter dann von, also Adidas wollte sicherlich nicht, dass Trigema dann da auf der Brust auch noch als Werbung macht. Also das würde beidseitig, glaube ich, nicht so funktionieren. Und deswegen, wir sind da komplett raus aus dem Sportsponsoring, weil es einfach auch sehr international geworden ist und für uns diesen Mehrwert dann nicht mehr bringt und haben uns auf andere Dinge fokussiert.
Komplett raus ist ein gutes Thema. Ihr Vater hat sich in der Öffentlichkeit als bekennender Patriarch positioniert. Gibt es was, als was wollen Sie sich positionieren? Gibt es ein Attribut, mit dem Sie in der Öffentlichkeit gerne wahrgenommen werden wollen?
Ja, also ich denke mal, mein Vater, klar, wurde so wahrgenommen. Ja. Ja. Aber ich denke auch, jede Generation hat ja andere Themen, ja, für die sie wahrgenommen werden, ja, wollen und können. Und das kristallisiert sich ja natürlich auch über die Zeit so ein bisschen raus, wie sich das entwickelt. Und also ich kann nur für mich sprechen, wir stehen jetzt aktuell am Anfang und müssen uns jetzt ja erstmal auch beweisen in dieser Rolle. Ja? Also da kann ich jetzt nicht sagen, für was ich wahrgenommen werde oder wie mein Führungsstil sich entwickeln wird.
Ja. Und Sie?
Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, mein Vater ist ja auch, hat nie gesagt, ich möchte Patriarch sein und ist dann er, sondern er hat diese Rolle einfach gelebt und dadurch wurde er es am Ende, sage ich mal, so betitelt. Aber ich glaube, von selber kam das bei ihm nicht, sondern er hat seine Aufgaben so gemacht, wie er meint, sie wären richtig und somit waren die eben so ein bisschen im passend zum Patriarch. Und ich glaube, das wollte ich auch so machen, dass man nicht sagt, ich möchte diese Person sein, sondern ich möchte meine tagtägliche Arbeit machen und schauen, dass Trigema auch in den nächsten Jahrzehnten gut dasteht. Und welche Rolle ich da selbst einnehme, wird sich dann selbst entwickeln. Und das kann man auch erst im Nachgang beurteilen, was ich da für eine Rolle drin spiele. Wichtig ist, dass es der Firma Trigema schlussendlich gut geht.
War das für Sie eigentlich schwierig, als rauskam, dass Ihr Vater mal sagte, wenn der Sohn die Firma nicht übernehmen will, hat der Vater versagt? Was macht das mit einem als Sohn?
Und auch als Tochter?
Wir kennen diese Aussagen schon so lange, dass man die, dass es gar nichts gemacht hat mit einem, weil irgendwie man kannte die, wir waren uns immer schon unserer Verantwortung bewusst, aber es war auch nie eine Pflicht. Also war ja auch mal, es war ja, sage ich mal, ein Wunsch von meinen Eltern, dass wir das so machen. War ja auch mal irgendwie angesagt, dass nur ein Kind die Firma bekommen sollte. Wir haben uns jetzt den Weg entschieden, dass wir diese Doppelspitze machen. Also deswegen glaube ich, muss man das einfach mit der Zeit angucken und man darf sich von so einzelnen Aussagen nicht verunsichern lassen, sondern ich glaube, wichtig ist, seinen Weg zu gehen und dann fügt sich der Rest selber.
Wir hatten auch die Chance, dass unsere Eltern uns eben immer vorgelebt haben, wie es ist, sage ich mal, im Unternehmen zu sein, uns immer ein Teil davon haben sein lassen, die positiven sowohl auch die vielleicht, sage ich mal, nicht so positiven Seiten gezeigt haben. Und so konnten wir das immer schon miterleben und hatten eben das Glück, das miterleben zu dürfen. Und dann, als sie uns die Chance eben gegeben haben, wollten wir die natürlich auch dann auch annehmen. Mhm. Aber ich denke, da hatten wir das Glück, dass im Vergleich zu anderen Familienunternehmen ist es manchmal eben nicht so, dass die Kinder so nah am Unternehmen sein dürfen. Ja.
Aber ist das, ich stelle mir das vor, wenn man einen Vater hat, der so übermächtig ist oder allgegenwärtig in der Öffentlichkeit, in der Presse, nicht nur Polo-Shirts produziert, sondern auch die ein oder andere Schlagzeile natürlich. Ist das eine Bürde oder auch ein Bonus? Also was sind da so die Vor- und Nachteile von?
Also ich kann nur für mich sprechen, für mich war das jetzt nie eine Bürde, denn wir wussten immer, okay, da steht das Produkt dahinter, da steht die Firma dahinter und am Ende ist es so, wir müssen ja auch die Werte, mein Vater hat immer versucht, die Werte unseres Unternehmens eben nach außen zu tragen und also belastet hat uns das, also mich zumindest nie als Kind.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, das hat auch Vorteile, die muss man auch nutzen. Sicherlich hat es auch Nachteile. Es gibt auch in dieser Übergangsphase, sage ich selber auch mal, vielleicht mal irgendwie jetzt einfach mal uns mal machen lassen, ja, und nicht irgendwie jeder möchte immer so gerne berichten oder vielleicht sucht auch, wie es anders und sagt man, das ist manchmal in Anführungsstrichen so ein bisschen nervig, ja, also jetzt nicht immer negativ, aber dass man sagt, wir können ja noch gar nichts nachweisen, also fragt man immer, weil mein Vater natürlich sehr in der Öffentlichkeit ist. Aber das gibt natürlich einen gewissen anderen Druck auch her. Aber gleichzeitig hat das sehr viele Vorteile auch immer. Also das muss man positiv sehen. Und glaube ich, ja, manche wären sicherlich froh, wenn man so einen Vorgänger hätte, der so in der Öffentlichkeit war. Manche wollen es ja dann auch unbedingt. Und manche eher nicht. Und deswegen sage ich mal, muss man die Situation nehmen, so wie sie ist und damit leben und das Beste draus machen und wir sind damit sehr zufrieden.
Ja, Sie wohnen auch alle unter einem Dach, wenn ich das richtig gelesen habe, ne?
Nein, aber wir wohnen alle in Bullerding, genau.
In Bullerding, ah, okay. Weil ich aktuell ausgeschrieben auf der Trigema Homepage ist eine Stelle als Haushaltshilfe. die dabei hilft, was war das, Wäsche machen, Wochenendeinkäufe erledigen und auch die Reinigungsarbeiten übernehmen für einen 4-Personen-Haushalt. Deswegen dachte ich, sie wohnen da alle zusammen unter einem Dach noch.
Nee, das ist für meine Eltern.
Ah ja, okay. Ja. Okay. Und weil da steht im Team zusammen, dann wie viele Leute helfen dann im Haushalt? Weil ich meine, das ist ja Firma, Leben ist alles irgendwie, wirkt so, als wenn es viel Zeit in Anspruch nimmt natürlich. Da braucht man dann auch Unterstützung sehr wahrscheinlich, um den Alltag meistern zu können.
Genau, es ist ja auch so, dass wir ja oft auch, sag ich mal, Geschäftsessen, sonstiges haben. Muss ja auch alles organisiert
werden. Ah ja, okay. Und da einfach eine Unterstützung. Ja, okay. Ja.
Sie hatten vorhin gesagt, dass es ganz gut ist, dass die Eltern ihnen vorleben konnten, was alles toll ist im Unternehmen, aber auch sozusagen, was schwierig ist oder was nicht so toll ist. Was gibt's denn für Sie persönlich jetzt, was nicht so toll ist, wo Sie manchmal sagen, oh, das brauche ich jetzt nicht für mein Leben im Unternehmen sozusagen, was anstrengend ist?
Nein, das meinte ich so nicht, sondern ich meinte einfach auch, sage ich mal, die positiven und negativen Seiten oder vielleicht die herausfordernden Zeiten im Unternehmen. Also waren es diverse Wirtschaftskrisen, sonstiges wie die New Economy Krise oder so, die wir als Kind ja auch mitbekommen haben. Also da haben uns unsere Eltern eben nie, sage ich mal, gesagt, okay, sie berichten uns jetzt nicht, wenn sie vielleicht selber gerade ja nicht so, also sage ich mal, sehr herausfordernden Zeiten durchleben.
Das hat sie aber nicht abgeschreckt, irgendwann mal zu sagen, ach Gott, Unternehmer, nee, das ist wieder doch alles ganz schön anstrengend und kompliziert. Mach doch nochmal was ganz anderes.
Ich habe BWL studiert. Mhm. Das lernt man im BWL-Studium. Irgendwie kriegt man da ja auch mit. Man möchte irgendwann mal Entrepreneur sein, Verantwortung übernehmen, auch irgendwie ein Startup gründen. Jetzt muss man mal so sagen, das haben wir jetzt ins Nest gelegt bekommen. Ich glaube, das wäre recht arrogant, diese Chance abzulehnen. Also entweder ich hätte was anderes studieren müssen, dann hätte ich andere Interessen haben oder gar nicht. Aber nachdem ich das gemacht habe, glaube ich, würden viele Kommilitonen hätten sich gewünscht, auch so eine Chance zu haben. Und das haben wir ja jetzt in einem sehr guten Zustand übergeben bekommen. Und jetzt müssen wir das meiste draus machen. Jetzt liegt es in unserer eigenen Hand. Und ich glaube, wenn man irgendwie unternehmerische Interessen hat, dann ist das sicherlich ein sehr schöner Startpunkt, mit dem man sehr, sehr gut arbeiten kann. Und da freuen wir uns drauf.
Das ist auch ein schönes Produkt. Gibt es andere Unternehmer, Nachfolger, mit denen Sie sich austauschen? Gibt es da so ein, weiß nicht, so eine WhatsApp-Gruppe mit den Fischer-Dübel-Erben, mit den Wirt-Kindern, dass man sich untereinander austauscht, so Best Practices oder?
Da gibt es natürlich mittlerweile Netzwerke von bis, also weiß nicht, jungen Unternehmer, sonstiges. Aber es gibt natürlich auch Netzwerke, die man sich über die Zeit aufgebaut hat. So habe ich vor ein paar Jahren auch mit ein paar anderen Unternehmern und Unternehmern der nächsten Generation haben ein Buch rausgebracht. Das haben wir während Corona, war das ein Projekt und das hat uns auch eng zusammengeschweißt, weil man doch, obwohl es unterschiedliche Branchen sind, dann doch ähnliche Themen hat, über die man sich natürlich austauschen kann.
Wen fragen Sie, wenn Sie sagen, Sie haben das Netzwerk, haben das Buch gemeinsam verfasst? Wenn Sie mal nicht weiter wissen, wen fragen Sie um Rat?
Gut, genau, dann kann man eben aus der Gruppe, die man da kennt, kann man dann schon nachfragen, weil es sind oft ähnliche Größen von Firmen und ich sag mal so, den Mittelstand bewegen ja viele gleiche Themen. Mhm. Ja.
Und wie geht's Ihnen? Wen fragen Sie, wenn Sie nicht weiter wissen?
Ich würde, glaube ich, eher so ein bisschen, baut man sich auch so Geschäftspartner auf, mit denen man dann je nach Bereich auch hat. Also wenn wir jetzt sagen, irgendwie aktuell ist immer so das Thema Energie bei uns auch recht groß, weil wir da umstellen müssen oder auch wollen, einfach auch eine nachhaltige Energieversorgung zu haben. Und da gibt's auch einen Unternehmer aus München, mit dem ich mich immer eng austausche, wenn da auch irgendwas ist, was jetzt nicht mit dem Projekt zu tun hat. Und da hat man einfach, da baut man sich so Vertrauenspersonen auf, wo man dann einfach anruft oder auch nach Rat fragt. Auch beispielsweise gibt's auch immer wieder unser früherer technischer Leiter zum Beispiel. Der ist jetzt schon länger in Rente, aber da weiß ich irgendwie, wenn da irgendwas ist, wenn es auch um eine Immobilie geht, wo man sich aus irgendeinem Grund unsicher ist, rufe ich den gerne an um Rat. Ja? Und das kommt, deswegen ist es sehr spezifisch, je nachdem, welcher Bereich es ist. Und da hat man so seine Leute, denen man sehr vertraut.
Sind ja auch viele ganz lange schon im Unternehmen. Ne? Ich habe gesehen, es gibt eine goldene Trigema-Nadel, 45 Jahre Betriebszugehörigkeit. Gibt es das noch? Wie viele Leute haben die schon oder haben die noch?
Also wir haben jedes Jahr mehrere Personen, die für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt werden.
Ja.
Es ist jedes Jahr zwischen
8 und 10. Das sind die silberne Nadel oder was?
Das ist die goldene.
Ach, die goldene sind 40.
Und dann kann es mal sein, alle paar Jahre auch jemand noch für 50 Jahre.
Was ist, wie schaffen Sie das? Wollen Sie das weiter? Meinen Sie, das können Sie weiter durchführen, dass Leute 50 Jahre im Unternehmen bleiben?
gut, also wir würden uns hoffen, wir würden uns wünschen, dass die Betriebszugehörigkeit weiterhin stabil bleibt. Aber ja, das werden wir sehen. Also ich meine, ja, es entwickelt sich ja auch von Generation zu Generation weiter, die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir weiterhin gucken, dass unsere Betriebsfamilie zusammenhält.
Ja. Und wo Sie für Digitalisierung zuständig sind, wenn so viele Leute so lange im Unternehmen sind, wo kommen die Innovationen her? Kommen die alle aus Ihrem Kopf dann oder wo lassen Sie sich inspirieren?
Also aus meinem Kopf kommen sie sicherlich nicht. Ich glaube, wir müssen einfach da offen sein. Auch wir holen uns dann auch externe Partner rein, wo wir auch neue Technologien uns anhören und da einfach ein offenes Mindset haben und auch sagen, okay, man hört sich mal alles an und weiß auch nicht alles hier intern besser, sondern man muss einfach abwägen, das passt zu uns und das dann auch probieren. Ich glaube, da können wir auch, wir sind welche, wo wir versuchen, schnell zu entscheiden und auch ein gewisses Risiko da einzugehen, aber auch zu wissen, dass wir sicherlich nicht alles wissen und das, da haben wir dann auch ein Netzwerk, wie gesagt, auch je nach Bereich, wo wir uns dann auch die Profis reinholen, damit wir hier nicht betriebsblind werden. Und gerade auch im Thema Digitalisierung, ja, haben wir auch mehrere Partner. Gerade im Textilbereich ist es sehr schwierig, auch in Europa noch da Partner zu finden, also die spezielle Textilsoftware auch herstellen, weil sich das natürlich oft verlagert hat. Und da haben wir zum Beispiel einen amerikanischen Partner, der uns dann auch immer neue Innovationen gibt, der dann in seinem Bereich natürlich spezialisiert ist.
Was ich spannend fand, auch im Internet gesehen habe, dass Sie sich auf Ihre Hemden immer Zahlen sticken lassen sozusagen. Was ist das genau? Also ja, welche Bedeutung hat das? Das ist so.
Das hat nur die Bedeutung, damit ich weiß, von wann das Hemd ist. Ja, so, das ist so ein leichter Tick, wenn man ihn nennen will. Ja. Weil ich die dann einfach, dann weiß ich, wie lange es hält oder ja, wie oft ich es getragen habe, jetzt nicht, weil das steht natürlich nicht drauf. Aber das ist einfach für mich Interesse halber, damit ich weiß, wie alt es ist und kann ich es auch zuordnen.
Ist vermutlich auch ein guter Smalltalk-Opener, oder?
Wenn genau, man da das so stimmt, ja, hat, wenn ich dann meine nicht ganz so sozialen Moment gehabt, ja, und nicht so Gespräch bin, nein, dann ist es auch ein Opener, ja, viele denken, das wäre meine PIN-Nummer, weil es dann immer vorne dran steht, nein, Spaß und es, ja, ist eher so eine Eigenschaft, die ich mir dann irgendwann mal angewohnt habe und jetzt war dafür.
Haben Sie sowas auch, Bonita, oder, also irgend so ein, irgendwas Besonderes, wo Sie sind?
Ja, so ein, also so einen expliziten Tick, ich glaube nicht, nee.
Aber irgendwas anderes, dass man sagt, auf meinem Schreibtisch steht was Besonderes, das muss auch immer dastehen als Glücksbringer oder Talisman oder so. Haben Sie sowas?
Ja, also was ich seit Januar bei mir auf dem Schreibtisch stehen habe, ist so ein kleines gehäkeltes Glücksschweinchen. Was? Und das haben wir aus unserem Werk in Alshausen geschenkt bekommen, hat jeder von uns geschenkt bekommen. Ja. Und das finde ich, das guckt mich immer an. Und wenn ich dann mal zwischendurch irgendwie ja vielleicht nicht so einen guten Tag erwischt habe, kann ich es auch mal ein bisschen streicheln.
Das passt gut. Sehr gut. Cool. Zu dem Design von den T-Shirts. Wer designt denn oder wer entwickelt die Ideen hier bei Trigema?
Also wir haben ein eigenes Designabteilung natürlich mit Designerin und da kommen natürlich die meisten Ideen, aber selbstverständlich haben wir dann hier hinten an dem großen Tisch auch immer die Kollektionsbesprechung, wo wir festlegen, was kommt in die neue Kollektion und wenn es immer wieder neue Ideen gibt oder so, dann können wir die natürlich auch mit einbringen mit Mustern, mit sonstigen oder man sieht einfach auch Trends. Wir gehen natürlich auch stark auf die Kundenwünsche drauf an, wenn wir auf gewisse Sachen angesprochen werden. Auch im Bereich KI wird sich da zukünftig noch mehr tun, indem man da eben auch noch mehr analytisch auf die Trends eingehen kann.
Ist denn ja KI so der neue Chefdesigner dann oder gibt es vielleicht auch jemanden, wo Sie sagen, das wäre schön mit, ich würde jetzt gerne Will Ferrell mal an Bord holen, dass der hier mal eine Kollektion macht zum Beispiel?
Ja, also wir haben ja schon auch Kooperationen in der Vergangenheit gehabt. Ich glaube, zum Thema Kooperation muss man einfach gucken, dass die Werte zueinander stimmen, dass es zueinander passt und wir sind jetzt Kooperationen, also wir freuen uns über Kooperationen, aber ich denke, ja, also wir wollen es jetzt nicht herausfordern, es muss einfach passen. Und meistens sind es die Zufälle, die dann gute Zusammenarbeit bringen. Ja.
Sie arbeiten alle zusammen sozusagen jeden Tag ganz viel in der Freizeit. Was macht man auch noch was zusammen oder geht jeder getrennte Wege? Der eine hat ein Hobby, der andere hat ein anderes Hobby. Oder Sie gehen gemeinsam jagen oder gibt es irgendwas, was Sie sozusagen in Ihrer Freizeit dann machen? Entweder zusammen oder getrennt?
Also jagen tue ich nicht. Das ist das gemeinsame Hobby von meinem Vater und meinem Bruder.
Okay.
Aber ja, natürlich, ich meine, wir leben hier auf dem Land. Das heißt, man hat natürlich auch gewisse Freizeitdinge, die man zusammen macht, mal Sport oder Sonstiges. Mhm. Aber das ergibt sich, also ja.
So, und Sie sind Jäger sozusagen?
Ich bin Jäger, das ist immer ein ganz heikles Thema.
Ja.
Aber ich bin auch Jäger, da bin ich mit aufgewachsen, irgendwie in einer Jagdfamilie. Und das Hobby hat mein Vater an mich weitergegeben.
Und Ihre Eltern haben sich ja bei der Auerhahnjagd kennengelernt oder im Rahmen dessen haben Sie da schon die eine oder andere Partnerin erspäht?
Also nee, bei der Jagd habe ich tatsächlich noch keine Partnerin erspäht. Also das war, den Zufall hatte ich jetzt noch nicht. Nee.
Sagen Sie Wolfgang und Sie Bonita oder haben Sie Spitznamen füreinander? Dass man auch, nee, wenn im Haus früher Wolfgang gerufen wurde, dass man weiß, das eine ist Papa, das andere ist der Bruder, gibt's da Spitznamen oder so?
Also da muss man gleich dazu sagen, nee, es gibt hier jetzt irgendwie, nee, nennt man sich Wolfgang und Bonita,
ja,
hier in der Firma. Und das ist, und lustigerweise bei meinem Vater und mir, wir haben ja auch beide keinen Mittelnamen.
Ja.
Aber man weiß dann, also es gibt ganz seltene Momente, wo man nicht weiß, wer da von beiden gemeint ist. Okay. Also klar, manchmal gucken wir dann beide, wenn Wolfgang gesagt wird, aber irgendwie hat sich das dann Intuition, merkt man dann, okay, ich bin gemeint oder andere. Manchmal tun wir auch so, als sind wir beide nicht gemeint, weil wir Lust drauf haben, es kann auch vollkommen.
Woher kommt Ihr Name Bonita? Ist ja eher ein ungewöhnlicher, besonderer Name für Deutschland. Wo kommt der her? Ich denke dann immer an Madonna, La Isla Bonita.
Ja, genau, kommt der aus dem Spanischen.
Ja.
Ich glaube, meine Eltern hatten beide hatten so ein Buch, wo so verschiedene Namen drin standen und da hatten sie den beiden rausgesucht, weil meine Mutter hat immer gemeint, Grupp ist ein sehr harter Nachname und sie möchte was Einfaches und was Kurzes. Und da ist dieser Name beiden sozusagen aufgefallen und ich fühle mich wohl. Also ich meine, man kann ihn in jeder Sprache aussprechen. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja. Den Vorteil hat mein Bruder nicht unbedingt. Ja.
Stimmt.
Gab es als Kinder immer Socken von Trigema zu Weihnachten? Ich hatte gesehen, als sie die produziert wurden. Das ist so diese typische Sockenfrage.
Wir verkaufen tatsächlich viele Socken zu Weihnachten, aber es gab auch mal was anderes außer Trigema-Artikel.
Gehen Sie denn auch manchmal irgendwie zu H&M oder Primark oder ist das ein No-Go? Also dass man sagt, oder gerade noch vielleicht als Jugendliche jetzt vielleicht nicht mal, aber dass man sagt, boah, da ist gerade ein angesagtes Shirt mit irgendjemand drauf, das möchte ich haben. Kauft man dann das oder sagt man, nee, das ist halt nicht nachhaltig produziert, kaufe ich nicht?
Wir müssen uns ja auch den Trends, sage ich mal, öffnen. Und auch wir müssen uns ja orientieren. Und ich meine, ich möchte nicht sagen, dass Fast Fashion setzt ja auch gewisse Trends. Und auch da müssen wir uns ja dran orientieren. Das heißt, selbstverständlich gucken wir uns auch natürlich bei der Konkurrenz um.
Aber kaufen auch selber und tragen oder?
Ja, je nachdem. Man muss
ja nicht sagen, dass jetzt nur die Trigema-Produkte gut sind und alle anderen schlecht, das sind wir nicht.
Ja.
Es gibt auch andere, die gut sind und wie meine Schwester gesagt hat, ist auch wichtig, dass man auch mal die anderen anschaut und irgendwie was machen die, weil die auch das sehr viel sehr gut machen und deswegen kauft man sich auch mal einen Teil von einer anderen Marke und ich glaube, das ist auch ganz normal und wäre auch wahrscheinlich ungesund, wenn man das nicht machen würde.
Was ist für Sie ein guter Tag im Büro? Wann gehen Sie raus und sagen, ach Mensch, das war schön, da habe ich mich irgendwie gefreut heute, das war gut?
Ja, also ich glaube, die Tage bei uns sind unterschiedlich strukturiert. Also ich bin jetzt nicht so ein Fan von Tagen, die vollgekleistert sind mit externen Terminen, ja, weil dann dauert es auch mal, bis man, sag ich mal, sich gedanklich umswitcht. Aber ein guter Tag ist, glaube ich, wenn wir, auch ein neues Projekt verabschiedet haben, wenn wir weitergekommen sind, wenn was Neues geklappt hat. Auch im Online-Bereich ist es ja immer schwierig, wenn was Neues launcht, wird es angenommen oder nicht. Also ich glaube, was uns auszeichnet, ist einfach auch das Team, das dahinter steht. Und wenn man merkt, jeder ist irgendwie zufrieden, dann bin ich es auch.
Okay. Und Sie? Wann sind Sie zufrieden und glücklich?
Ich bin recht schnell zufrieden und glücklich da, aber ich glaube, wenn man einfach auch irgendwie bei diversen Projekten oder auch internen Themen einfach auch merkt, man kommt vorwärts und man hat an dem Tag alles so durchbekommen, dass man dann weitermachen kann, damit wir schnell ein Resultat finden. Ich glaube, dann bin ich am Ende des Abends glücklich, dass ich sage, okay, jetzt geht's auch wieder vorwärts.
Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Danke für das Interview.
Danke. Dankeschön.